Wichtiger ist eben zu lernen, dass Demokratie viel mehr ist als Wahlen, dass Teilhabe auch etwas ist, was man in der Familie, im Freundeskreis und überall haben kann.
Sehr früh wird man schon damit konfrontiert, dass die Welt, sage ich mal, nicht sehr demokratisch ist.
Das Feedback war schon, dass sie es natürlich schade gefunden haben, dass sie dann bei der richtigen Wahl nicht hingehen dürfen. Ja, klar.
Warum ist es denn wichtig, wählen zu gehen und warum solltest du von deinem Wahlrecht Gebrauch machen? Und das ist eigentlich ja eh simpel erklärt, weil sonst andere über das bestimmen, was für dich vielleicht wichtig sein könnte. Ja?
Und das andere ist, wie funktioniert denn Demokratie dann innerschulisch? Und da sind Jugendliche sehr sensibel dafür.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Mit 16 Jahren durfte ich zum ersten Mal wählen gehen. Ich erinnere mich noch, wie ich mich schick angezogen habe und zum Gemeindeamt spaziert bin. Kurz davor musste ich im Deutschunterricht eine Erörterung schreiben über die Frage, ob Jugendliche schon mit 16 wählen sollten. Ich war Feuer und Flamme für das Thema und noch heute denke ich gerne daran zurück, wie ich den Text auch in anderen Klassen vorlesen durfte. Es war ein richtig tolles Gefühl, dann die Wahlkabine zu verlassen und mein Stimmkuvert in die Wahlurne zu werfen. Über 10 Jahre später, genauer gesagt Ende April, darf ich als gebürtige Steirerin zum ersten Mal in Wien wählen, und zwar bei der Gemeinderats- bzw. Landtagswahl. Aber ich bin nicht die Einzige, die in der Hauptstadt eine Wahlpremiere feiert. Auch einige Jugendliche dürfen erstmals ihre Stimme abgeben. Die Wien-Wahl ist also der perfekte Anlass für uns, um herauszufinden, wie demokratische Teilhabe und Wahlen im Klassenzimmer besprochen werden. Und was Schülerinnen und Schüler unter Demokratie verstehen.
Was in deinem Alltag hat nichts mit Demokratie zu tun? Und ich glaube, ich habe das sogar in einem Buch von Zentrum Polis gefunden, diese Frage. Und ich benütze sie so gern, weil die tollsten Diskussionen daraus entstehen.
Erzählt Daniela Ingruber, Vorstandsmitglied der Interessensgemeinschaft Politische Bildung.
Zuerst ist mal jeder davon überzeugt, naja, mein Leben hat überhaupt nichts mit Demokratie und auch nichts mit Politik zu tun. Und dann kann man an diesem Beispiel so gut beibringen, also was ist jetzt Politik und was ist Demokratie, und eben, es hat alles damit zu tun. Und wenn Menschen das begreifen, dann tun sie sich auch leichter mit der Teilhabe.
Apropos Teilhabe. Bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl 2025 darf etwa jede dritte in Wien lebende Person im Wahlalter aufgrund der Staatsbürgerschaft entweder gar nicht wählen oder ihre Stimme nur bei den Bezirksvertretungswahlen abgeben. Bei der Pass-Egal-Wahl können Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft symbolisch ihre Stimme für die wienweit kandidierenden Parteien abgeben. Die Initiative KUS für Bildung, Soziales, Sport und Kultur führt die Pass-Egal-Wahl auch an Berufsschulen durch. Damit tragen sie dazu bei, den Stimmen der nicht wahlberechtigten Menschen Gehör zu verschaffen. Karl-Heinz Boss und Matthias Kampel erzählen uns dann später noch von ihren Eindrücken bei der letzten Pass-Egal-Wahl an der Berufsschule Mollertgasse. Aber vorher noch eine allgemeine Beobachtung von Matthias Kampel.
Sie haben nie das Gefühl, Sie können da jetzt wirklich großartig was verändern oder sind Teil dieses Ganzen. Also so kommt es bei mir halt oft an, oder kommen Schüler, die genauso das von sich geben und dass sie sowieso nicht hingehen, weil es ist sowieso alles egal.
Eigentlich kann ich eh nichts ändern. Das klingt ganz schön pessimistisch, finde ich. Aber irgendwie kann ich das Gefühl auch nachvollziehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch schon im Laufe der Zeit gefragt, was meine Stimme bei der Wahl schon großartig bringt. Maria Lettner von der Bundesjugendvertretung betont, dass diese Frustration nicht als Desinteresse an Politik missverstanden werden darf. Sie kritisiert, dass jugendgerechte Formen politischer Kommunikation fehlen.
Das, was wir auf jeden Fall bei all unseren direkten Kontakten mit jungen Leuten mitkriegen, ist, dass sie junge Leute mehr wünschen in der Schule auch. Also sie erwarten sie das auch, dass sie da ein Rüstzeug kriegen in der Schule und dass sie Räume haben für Austausch und Diskussion zu Themen, die ihnen wichtig sind.
Okay, Kindern und Jugendlichen sind also Demokratiebildung und politische Bildung wichtig. Na, da trifft es sich gut, dass die Regierung ein neues verpflichtendes Unterrichtsfach für die Sekundarstufe 1 plant. Lehrkräfte denken schon über passende Inhalte für das Fach nach. Und Karl-Heinz Boss findet:
Es gehört dann auch zum Unterricht dazu, dass man lernt, dass nicht alles passiert, was ich will, aber wie Demokratie funktioniert, heißt auch, wie Prozesse funktionieren. Wie gehe ich mit Ablehnung um? Wie lange bleibe ich dran? Wie muss ich mich einsetzen dafür? Es passiert ja nichts, wenn ich einfach nur kurz was aufschreibe, ich hätte gern, weil es ist ja kein Brief an Nikolaus oder an wen auch immer, sondern es geht da wirklich darum, ich muss mich einsetzen, ich brauche da Engagement und es gibt Prozedere und wir lernen das dann kennen, also ich würde sagen, wirklich learning by doing und auch damit umgehen können, wenn es nicht so läuft, wie man es gerne hätte, ist auch etwas, was man in der Demokratie aushalten muss, dass Dinge nicht so sind, wie ich mir das wünsche, sondern sie sind so, wie sie entweder gesetzlich vorgeschrieben sind oder wie das von der Idee her gut ist für unser Zusammenleben.
Ich denke, man muss hier bei den Grundprinzipien der Demokratie anfangen.
Das ist Marion Wiesinger, Vorstandsvorsitzende des Wiener Forums für Demokratie und Menschenrechte, Chefredakteurin des Liga-Magazin für Menschenrechte und Präsidentin des PEN Austria.
Die gelten natürlich für alle. Partizipieren, mitdenken und vor allen Dingen sich auch eine Meinung bilden. Das klingt so einfach, eine Meinung bilden, man hat zu dem oder jemand eine Meinung, aber die Schwierigkeit ist es, Meinung auch wahrzunehmen als etwas, das kontrovers ist. Es entsteht ja in uns allen Unbehagen in einer Diskussion, wenn wir draufkommen, das Gegenüber denkt ganz anders über ein bestimmtes Thema. Und da beginnt aber Demokratie, das zur Kenntnis zu nehmen und auch als wichtigen Teil des politischen Denkens wahrzunehmen. Ich sage dann immer in den Schulklassen, stellt euch vor, alle wären derselben Meinung. Stellt euch vor, da gäbe es gar keine Diskurse mehr. Man würde über nichts mehr diskutieren oder im besten Fall auch streiten können. Und ich denke, hier auch zu sehen, dass in der Politik, wenn gestritten wird, dass das nicht durchwegs nur Zwist ist, sondern einfach unterschiedliche Lager, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Ideologien, wenn man so will. Und das ist etwas Positives.
Übrigens, für das Zentrum Polis hat sie eine Handreichung mit dem Titel »Heiße Themen, cool verpackt« über den Umgang mit Politik im Unterricht verfasst. Der Text soll Lehrkräfte dabei unterstützen, kontroverse Themen im Unterricht aufzugreifen. Wir verlinken euch die Ausgabe in der Edition Polis in unseren Shownotes. Aber jetzt zurück zu Marion Wiesinger. Wie laufen politische Diskussionen im Unterricht eigentlich ab?
Viele weichen dann den Diskussionen aus und beklagen aber auch, dass es sehr radikalisierte, extreme Positionen gibt und sie damit selbst schlecht umgehen können. Das kann man gut verstehen, denn man muss ja dann auch als Lehrkraft eine Position beziehen. Und wenn jemand zum Beispiel Erdogan sehr gut findet und sagt, ja, das ist ein starker Mann und das sollten wir auch in Österreich haben, dann sind Lehrer natürlich in einem Konflikt, einerseits dem widersprechen zu wollen, weil man ja auch in der Menschenrechtsbildung, aber auch in der Demokratiebildung hier eindeutige Positionen beziehen sollte, andererseits aber natürlich Konflikte entstehen.
Was ich mir da ganz besonders wünsche, ist, dass die Kinder oder Jugendlichen lernen, einander zuzuhören, aktiv zuzuhören und damit dann auch miteinander zu sprechen und zu begreifen, welche Bedürfnisse andere haben, aber auch, dass man lernt, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken und so auszudrücken, dass es gewaltfrei ist, dass man nicht jemanden anschreit, sondern dass man fähig ist, zu sagen, was man braucht, was man möchte, was man sich wünscht und was man sich gemeinsam wünscht.
Expertinnen wie Daniela Ingruber oder Marion Wiesinger unterstützen mit Schulworkshops Lehrkräfte darin, das demokratische Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen zu wecken und zu stärken. Daniela Ingruber:
Wir erleben das in immer mehr Städten, vor allem in Österreich, dass wir Klassen haben, in denen ein Hauptteil der Schüler und Schülerinnen nicht wählen dürfte, wenn sie schon im richtigen Alter wären. Und auch ihre Eltern dürfen es nicht. Und das bedeutet aber immer ein wenig auch ein sich ausgeschlossen fühlen, weil ihnen auch nicht beigebracht wird, dass die Wahlen nicht das Einzige sind. Dass zu einem demokratischen Miteinander ja wesentlich mehr gehört als das Kreuzerl bei der Wahl, das wird auch dann nicht beigebracht. Das heißt, wenn ich immer das Gefühl habe, keiner interessiert sich für meine Bedürfnisse, keiner interessiert sich, was ich denke, dann werde ich auch irgendwann das Gefühl haben, naja, aber wenn mich keiner will, dann will ich auch nicht. Und das ist auch demokratiepolitisch sehr, sehr gefährlich.
Wir haben es vorher schon gehört. In Wien können etwa 600.000 EinwohnerInnen nicht wählen gehen. Ein potenzieller Motivationskiller für Kinder und Jugendliche von betroffenen Eltern. Matthias Kampel erinnert sich an die Reaktionen von BerufsschülerInnen bei der letzten Pass-Egal-Wahl.
Also so, dass die Jugendlichen auch das Gefühl haben, ah, das ist Demokratie, ah, so funktioniert das, ah, das ist, wenn ich eine Stimme habe und mitbestimmen darf.
Und sein Kollege Karl-Heinz Boss?
Aber ich finde, es hat gut funktioniert, weil die Gruppe, also die Klassen ja auch sich schon kennen, es sind jetzt da keine großen Geheimnisse gewesen, aber trotzdem macht das was, wenn man fragen muss, genau. Bist du Staatsbürgerin, bist du passegal, Wähler oder Wählerin und Es ist natürlich schön, dass man sowas durchführen kann und da ist ja ein super Engagement, aber schlussendlich bleibt halt dann doch nur die Stimme da und die wird dann gezeigt, aber es ist jetzt keine wirkliche Möglichkeit, Dinge zu verändern. Es wird dann aufgezeigt, es wird super aufbereitet, gibt auch entsprechende Veranstaltungen, aber am Schluss sind es dann doch nur Zahlen, die irgendwo gezeigt werden und das ist ein bisschen, finde ich, möchte nicht sagen, ein bitterer Beigeschmack, aber es ist was, was dann halt unterm Strich übrig bleibt. Ja.
Die Lehrlinge fragen sich zu Recht, warum dürfen wir nicht wählen? Immerhin, auch sie leben in Österreich, zahlen Steuern, haben einen Arbeitsplatz und bringen sich in der Gesellschaft ein. Ich meine, das ist doch ungerecht. Stimmt, findet auch Marion Wiesinger. Ihr ist wichtig, politische Bildung, Demokratie und Partizipation in einem größeren Rahmen zu vermitteln. Denn es geht um mehr als ein Kreuzerl auf dem Wahlzettel. Sie möchte
den Jugendlichen vermitteln, alles, was ihr macht in eurem Umfeld und welche Meinungen ihr vertretet und wie ihr auch denkt über Gesellschaft. Das kann sein auch über Tierschutz, das kann sein über Klima. Das sind immer Entscheidungen, die ihr trefft. Da geht es noch gar nicht um die Wahl, da geht es nur darum, welchen Weg wähle ich? Den in Richtung starker Mann, autoritäre Verhältnisse, Unterdrückung von Minderheiten, von Frauen? Oder gehe ich den liberalen Weg einer offenen Gesellschaft? Und die Kids haben ein feines Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit.
Dieses ausgeprägte Gefühl für Gerechtigkeit, das den Jugendlichen sagt, ja, es ist nicht fair, dass ich nicht wählen gehen darf, soll von ihnen weitergedacht werden. Ergänzt Wiesinger.
Wir sind diejenigen, die diesen Staat ausmachen. Ob das jetzt durch Steuerleistungen sind, ob das über unsere Arbeit ist, ob das über unser Generationenvertrag ist. Und dieses Selbstbewusstsein und Bewusstsein zu schaffen, das wäre eine Aufgabe in der politischen Bildung.
Ein Volksschüler hat mir jetzt einmal so süß gesagt, weil ich gefragt habe, was ist denn Demokratie? Ja, ist das das, wenn die Menschen Schilder malen und durch die Straßen spazieren? Und er war ganz fasziniert von dem, dass Menschen das tun dürfen und dass man da was raufschreiben kann, was einem wichtig ist. Und über dieses Beispiel konnten wir dann genau über Partizipation und die verschiedensten Formen von Teilhabe sprechen.
Schilder auf Demonstrationen sind ein schönes Beispiel. Denn an Demos kann man unabhängig von einer bestimmten Staatsbürgerschaft teilnehmen. Und Fridays for Future oder die Black Lives Matter Bewegung haben bewiesen, dass Proteste Themen auch in die breite Gesellschaft tragen können. Erinnert sich auch Marion Wiesinger.
Also das hat ja ganz gut funktioniert mit der direkten Demokratie jetzt bei der Klimabewegung, wo ja viele Jugendliche sehr engagiert waren, auf die Straße gegangen sind, sich eingemischt haben. Und das, was dem aber zuwiderläuft, ist oft das Verhalten der Parteien. Denn letztlich wählt man ja auch Parteien oder deren Vertreter und Vertreterinnen. Und das zermürbt natürlich, wenn man sich das Verhalten ansieht, wo gestritten wird, wo es nur richtig und oder falsch gibt, nicht richtig und falsch, sondern richtig oder falsch. Und dieses richtig oder falsch und alles, was die Gegenseite sagt, wird abgelehnt. Da wissen wir ja, das hält ja Leute auch davon ab, wählen zu gehen oder das hält auch Leute davon ab, sich politisch zu engagieren.
Wofür Parteien stehen und welche Ziele sie verfolgen, das ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Schon gar nicht ohne umfangreiches Background-Wissen. Viele von euch kennen sicher die Online-Tools, mit denen man die eigene Meinung mit jener der Parteien abgleichen kann. Da gibt's zum Beispiel die Wahlkabine oder den Wahlrechner. Und als Version in leichter Sprache gibt es den Wahlchecker. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes. Eine besondere Art des Abcheckens von parteipolitischen Positionen ist der Jugendcheck. Die Bundesjugendvertretung schaut sich dafür die Positionen der Parteien genau an, erklärt Maria Lettner.
Das ist ja auch unsere große Kritik, dass wir finden, dass eigentlich alle Parteien quer durch zu wenig anbieten für junge Leute und zu wenig jugendgerecht kommunizieren. Und deswegen ist es uns eben wichtig, und da sind wir sehr hartnäckig und liegen den Verantwortlichen von den Kampagnen und so weiter auch in den Ohren, dass wir diese Ja-Nein-Fragen stellen, weil das einfach schneller auf einen Blick kommunizierbar ist. Es gibt diese Frage, drei Parteien sind dafür, zwei Parteien sind dagegen. Das ist einfach Information, die man schnell erfasst und eben sehr viel niederschwelliger als wie ein ganzes Parteiprogramm oder vielleicht auch irgendwelche Flyer, die die Parteien selber verteilen. Und wir schauen natürlich auch, dass wir das gut und verantwortungsvoll auf Social Media einbauen. Und das ist das, wo wir dann in Parteien zum Teil ein bisschen nachrennen müssen, dass wir Daumen hoch und Daumen runter Fotos von den Spitzenkandidatinnen bekommen. Und das ist natürlich um einiges nochmal mehr ansprechender, wenn sich da jemand hinstellt mit Gesicht und sagt, wir sind dafür oder wir sind dagegen.
Beim Jugendcheck füllt jede Partei also einen Fragebogen aus, der redaktionell so gestaltet ist, dass die Inhalte gut miteinander zu vergleichen sind. Welche Themen bei den Fragen behandelt werden, ermittelt die Bundesjugendvertretung durch direkte Umfragen an die jugendliche Zielgruppe, wie zum Beispiel...
Klima ist immer ganz vorne dabei, weil einfach nach wie vor das ein sehr großes Thema für junge Leute ist und junge Leute sehr beschäftigt. Was man auch gesehen hat jetzt mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, dass einfach so Themen wie Krieg, Frieden, Sicherheit ein stärkeres Thema sind. Bildung, Arbeit, also alles, was mit Zukunftsperspektiven zu tun hat, ist auch immer Thema. Also bei Arbeit fällt mir ein, haben wir zum Beispiel abgefragt, ob es ein generelles Verbot von unbezahlten Praktika geben soll, weil im öffentlichen Dienst gibt es das ja schon.
Sind die Antworten von den Parteien einmal eingetroffen, werden diese von der Bundesjugendvertretung zielgruppengerecht aufbearbeitet. Den Jugendcheck gibt es dann als Broschüre, manchmal im Druck, immer aber als PDF. Natürlich gibt es dazu auch Social Media Posts. Für Gesprächsrunden zwischen SchülerInnen und PolitikerInnen ist der Jugendcheck auch eine super Quelle für Faktenchecks.
Also solche Dialogveranstaltungen schauen bei uns immer so aus, dass die PolitikerInnen direkt mit den Jugendlichen am Tisch sitzen und nicht eine Podiumsdiskussion, wo die eigentlich schon wieder ein Stück weiter unerreichbar sind. Das sind sehr direkte Kontakte und Dialoge, die da stattfinden. Und da haben wir es schon erlebt, dass Jugendliche sagen, Moment einmal, in dem Heftal steht aber drinnen, ihre Partei ist dafür oder dagegen. Wie können Sie jetzt sagen, dass das anders ist?
Okay, fassen wir zusammen. Unsere Demokratie scheitert nicht am vermeintlichen Desinteresse von Jugendlichen. Aber ja, es gibt Baustellen. Zum Beispiel die Partizipation. Einerseits müssen wir uns überlegen, ob eine demokratische Wahl tatsächlich repräsentativ ist, wenn mehr als ein Viertel der Bevölkerung von der Wahl ausgeschlossen ist. Andererseits braucht es mehr Bewusstsein dafür, dass gesellschaftliche Beteiligung nicht an der Wahlurne endet und wie man darüber hinaus seine Interessen vertreten kann.
Festzustellen ist allerdings in den letzten Jahren, dass doch in den Schulklassen sehr extreme Haltungen und Positionen vorkommen, die mit Demokratie sehr wenig zu tun haben. Das eine ist zum Teil durch Religionen bedingt, dass hier starre, althergebrachte Gesellschaftsmodelle angeführt werden. Zum anderen aber auch eine sehr große Oberflächlichkeit von Schülerinnen und Schülern, wo man sehr lang braucht, um überhaupt herauszubekommen, für welche Themen die sich überhaupt interessieren.
Na gut. Und wofür begeistern sich Kinder und Jugendliche, Maria Lettner?
Also ich muss eine Lanze brechen an der Stelle für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, weil das einfach halt ein Bezugsrahmen ist und da Personen sind, mit denen ich zu allen möglichen Themen, die mir wichtig sind, austauschen kann und mir das auch hilft, Dinge einzuordnen.
Maria Lettner von der Bundesjugendvertretung erzählt von einer spannenden Erhebung.
Die Studie hat untersucht, welche Wirkung hat außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, vor allem auch auf die Leute, die da drin engagiert sind und die da mitmachen, nicht nur als Nutzerinnen, sondern auch sich einbringen. Und das hat eben gezeigt, dass Engagement in Kinder- und Jugendorganisationen zu deutlich höheren Werten beim Demokratiebewusstsein, beim Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen, bei Gender-Themen führt. Und dass das nicht nur, weil man hat ja oft auch so ein bisschen ein Bild, wer geht denn jetzt zur Jungschau, zu den Pfadfindern und so weiter engagiert sie. Also es sind jetzt wieder nur die ganz Prominenten, die ich aufzählt habe. Es gibt ja natürlich viel, viel mehr Organisationen. Es haben auch mehr Organisationen mitgemacht bei der Studie. Aber diese Effekte aufs Demokratiebewusstsein und aufs Nachhaltigkeitsbewusstsein, das ist über alle Gruppen hinweg. Also es hat nichts mit dem Bildungshintergrund zu tun oder auch mit dem Geschlecht. Also es gleicht Ungleichheiten, die es sonst in der Gesellschaft gibt, auch aus.
Ah, cool. Positive Partizipationserfahrungen führen also zu mehr Interesse an Politik und an der Gesellschaft. Ein schönes Beispiel, das zeigt, dass Demokratiekompetenzen nicht vom Himmel fallen, ist die Schuldemokratie. Auch die bringt nur dann was, wenn sie nicht nur Alibi ist. Über Schuldemokratie sprechen wir übrigens in Folge 6. Wir verlinken sie in den Shownotes. Hört gern mal rein. Der Verein KUS veranstaltet Seminare zur Weiterbildung von SchülerInnen-VertreterInnen. Karl Boss erinnert sich gerne an eine bestimmte Situation zurück.
Ein Beispiel hat er letztens beim letzten Schülerinnenvertreterseminar hat eine erzählt von einer Berufsschule, dass sie als Schulsprecherin sich im SGA quergelegt hat, weil sie wollte unbedingt, dass ein schulautonomer Tag am Zuckerfest am Ende vom Ramadan stattfindet.
Genau, nur zur Info, dürfen wir auch zum Teil die schulautonomen Tage mitbestimmen. Also man braucht ihre Unterschrift.
Und die hat sich so lange quergelegt und hat dann auch gezeigt, dass es möglich ist, eine Einzelschülerin, muss man sagen, und ist jetzt keine Muslimin, sondern jetzt einfach nur eingesetzt, weil sie gewusst hat, es fehlen dann sowieso so viele. Also die im Betrieb sind zu dieser Zeit, dürfen frei nehmen, die in der Berufsschule sind, dürfen nicht frei nehmen. Wieso ist das so? Wir haben ja auch frei zu Weihnachten, zu Ostern, wieso kann man das nicht so machen? Und die hat dann wirklich erzählt, wie sich da länger quergelegt hat und schlussendlich hat sie das durchgesetzt, dass dieser Tag ein schulautonomer Tag ist in dieser Berufsschule und wir haben dann wirklich mit großen Augen geschaut. Das war natürlich auch eine Inspiration für andere Schülerinnen-Vertreter.
In Workshops und Seminaren wird ganz oft mit Rollenspielen gearbeitet, die das Ziel haben, Empathie zu stärken und eigene Potenziale auszutesten. Rollenspiele sind übrigens auch ein Lieblingstool von Daniela Ingruber.
Da waren zwei Söhne von Bürgermeistern und die haben gleich gesagt, na, wir spielen die Bürgermeister, ist eh klar. Niemand hat widersprochen. Die spielten und kamen dann aber gegen die Opposition nicht an. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, na, wer glaubt, das besser zu können, soll einmal abklatschen und in diese Position reingehen. Und das haben dann Mädchen versucht und am Ende hat es ein muslimisches Mädchen, das den ganzen Tag still war, probiert und die hat dann alle niedergeredet und mit so fantastischen Argumenten und danach hat man gemerkt, wie ihr alle anderen gratuliert haben und sie ist dadurch auch gewachsen. Ja, also das heißt, mit diesen Rollenspielen erreicht man ja nicht nur, dass sie etwas begreifen, sondern sie begreifen auch, was sie eigentlich alles können und was sie eigentlich schon alles wissen und das finde ich so schön an Rollenspielen, deshalb bin ich immer so begeistert davon.
Übrigens, dieses Rollenspiel fand im Rahmen des Projekts Was bedeutet Demokratie für mich statt. Dieses Projekt hat sogar den Demokratiepreis der Margareta Lupak Stiftung 2024 erhalten. Die Kollegen vom KUS-Netzwerk bauen in ihre Projekte mit Schülerinnen und Schülern nach Möglichkeit Initiativen ein, die echte Partizipationsmöglichkeiten eröffnen. Sie erzählen uns von der Jugendmillion.
Dann werden diese Vorschläge gesammelt auf einer Homepage, ein extra, und die Jugendlichen dürfen dann abstimmen, wem sie das Geld geben. Die kriegen quasi dann so eine fiktive Million und sagen, 200.000 gebe ich dem Projekt, 50.000 dem, 70.000 dem und so weiter, bis halt quasi ihre Million aufgebraucht ist. Und dann werden diese Projekte auch, also die am meisten gewählt worden sind, realisiert. Und das finde ich jetzt einmal so ein Paradebeispiel dafür, wo die Jugendlichen dann merken, okay.
Also es ist nicht nur so, dass dann irgendwo hinter verschlossenen Türen was beschlossen wird, sondern es wird wirklich gezeigt, wie weit sind wir hier schon, was fehlt da noch, was brauchen wir.
Und genau, und die Jugendlichen können am Handy abstimmen, ihre Million. Also was halt auch sehr wichtig ist, dass sie nicht irgendwo hingehen müssen und wieder so eine Riesenhürde ist für sie, sondern einfach das Handy zücken und können ihre Million vergeben.
In der Berufsschule Mollertgasse ist am Zentrum für Information und Partizipation der Bestand der Bibliothek zu einem gelungenen Demokratie-Praxisprojekt geworden.
Bei uns im Zentrum, ich habe schon gesagt, wir sind eine ehemalige Bücherei und der Raum ist immer noch entsprechend gestaltet. Wir stimmen mit den Lehrlingen ab, welche Bücher angeschafft werden. Also jeder Lehrling kann Vorschläge machen. Und das ist wirklich, war am Anfang sehr spannend, weil das Zentrum gibt es erst seit 3 Jahren. Das war am Anfang sehr spannend, wie groß das Interesse ist, immer wieder zu schauen, wie steht die Abstimmung gerade und hat mein Buch gewonnen. Und da gibt es auch Lehrlinge, die bringen wirklich klassenweise andere Lehrlinge rein, nur dass sie fürs eigene Buch stimmen. Also da war man
der
echt...
Der Wahlkampf, der passiert.
Ja.
Kinder und Jugendliche können also auf viele verschiedene Arten politische und gesellschaftliche Beteiligung erleben. Wenn wir uns wirklich darum kümmern wollen, dass dieser Elan nachhaltig wirkt, müssen wir diese Biotope weiter wachsen lassen. Denn
dort, wo Kinder, Jugendliche, Heranwachsende gut behandelt werden, sie das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden, nicht so unter Druck zu stehen, wertgeschätzt werden, dass da politische Bildung natürlich viel besser geht als in Schulen oder auch in familiären Zusammenhängen, wo Kinder das Gefühl haben, ich habe eigentlich wenig Chancen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Es ist also durchaus richtig, dass wir uns um den Zustand unserer Demokratie kümmern müssen. Es ist unbedingt notwendig, gute und nachhaltige politische Bildung zu betreiben. Es wäre falsch zu denken, dass solche Bemühungen keine Früchte tragen können. Das beweisen ja immerhin unsere heutigen GesprächspartnerInnen mit ihren Projekten. Es ist richtig, dass nicht alle Jugendlichen besonders großes Interesse an Politik haben. In den meisten Fällen liegt das aber am Gefühl, dass auf ihre Meinung auch kein Wert gelegt wird. Auf jeden Fall ist es falsch zu behaupten, Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge wären unpolitisch. Oft wissen sie vielleicht nur selber nicht, wie politisch sie sind. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.